Guten Morgen. Wir machen heute weiter in unserer aktuellen Predigtserie. Gottes Plan, kein Zufall. Das ist die dritte Predigt heute in dieser Serie. Und wir sind dabei zu beobachten, dass die Geschichte mit Gott eine Geschichte mit der Welt ist. Die Bibel ist kein Buch mit unabhängigen Geschichten und unabhängigen Büchern voneinander, sondern die Bibel ist ein Buch mit einer Geschichte von einem Autor, Gott, der seine Liebesgeschichte mit uns Menschen entfaltet. Und die Bibel ist kein Buch, wo wir an einigen Stellen sehen, was wir für Gott machen müssen, damit er uns mag, sondern die Bibel ist ein Buch mit der einen Geschichte, in der Gott uns sagt, was er für uns gemacht hat, weil er uns mag. Und wir haben angefangen, hier künstlerisch zu sein. Und das ist eine Predigtserie. Und wir haben uns angeguckt am Anfang, den Anfang vor dem Anfang. Haben uns letztes Mal angeguckt, den perfekten Anfang, die Schöpfung. Der rote Strich signalisiert, da war die perfekte Harmonie zwischen Gott und den Menschen und der Natur. Und an dieser Stelle hat Gott zurückgeguckt und hat sich angeguckt, was er gemacht hat und hat gesagt, gut, sehr gut. Das ist mir gut gelungen. Alles funktioniert in perfekter Harmonie miteinander. Gott und die Menschen. Die Menschen miteinander. Die Menschen und die Natur. Die Natur miteinander. Die Natur mit Gott. Alles in perfekter Harmonie miteinander. Und ich habe mir diese Woche überlegt, wenn es nur die beiden ersten Kapitel aus der Bibel gäbe, hätten wir, glaube ich, Schwierigkeiten, das mit unserem Leben zusammenzubringen. Mit unseren Erfahrungen. Was bitte ist gut an Ebola? Was bitte ist gut an AIDS und an einem Tsunami und an Überfischung der Meere? Was ist gut an Leiden, an Krankheiten? Was ist gut an Scheidung? Was ist gut an Hunger? Was ist gut an der Flüchtlingssituation, mit der wir gerade konfrontiert sind? An Krieg, an Syrien, an was ist bitte gut daran? Was ist gut an Mobbing in der Schule? Was ist gut an Stress an der Arbeit? Wir leben in einer Welt, die doch offensichtlich nicht gut ist, oder? Diese perfekte Harmonie, die geherrscht hat, gibt es nämlich nicht mehr. Und ich kann Menschen verstehen, die sagen, ich kriege das nicht mit einem guten Gott zusammen. Was mit mir passiert, wenn ich die Tagesschau anmache? Ich kriege das nicht mit einem guten Gott zusammen. Aber zum Glück ist Gottes Geschichte mit dieser Welt nicht nach diesen beiden ersten Kapiteln zu Ende. Und wir hören uns jetzt mal an, was die Bibel uns für einen Erklärungsversuch anbietet, warum es sich hier in unserem Leben so anfühlt, wie es sich anfühlt.
Der Mann und die Frau sündigen. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hatte.
Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft?
Selbstverständlich dürfen wir sie essen. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben.
Ihr werdet nicht sterben. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können.
Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und voll verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam.
Wo bist du?
Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin.
Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen?
Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen.
Da fragte Gott, der Herr, die Frau.
Was hast du getan?
Die Schlange verleitete mich dazu, deshalb aß ich von der Frucht.
Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange.
Weil du das getan hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und Straub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn an seine Ferse beißen.
Dann sprach er zu der Frau.
Mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen.
Und zu Adam sprach er.
Weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich von dem Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und du wirst wieder zu Staub werden.
Da gab Adam seiner Frau den Namen Eva, denn sie sollte die Mutter aller Menschen auf der ganzen Erde werden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Dann sprach Gott, der Herr,
der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst, dann würde er ja für immer leben.
Deshalb schickte Gott, der Herr, Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott, der Herr, Cherubim auf, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen.
Schon im dritten Kapitel, auf der zweiten von ungefähr 1000 Seiten der Bibel, beschreibt uns die Bibel nach diesem perfekten Anfang den Moment der absoluten Katastrophe. Den Moment, in dem alles schiefgelaufen ist. Der Moment, in dem das totale Chaos ausgebrochen ist. Den Moment, in dem es vorbei ist mit der perfekten Harmonie. Den Zerbruch. Und diesen Zerbruch, diesen Fall, nennt die Bibel den Sündenfall, den sogenannten Sündenfall. Und das ist eine ganz, ganz traurige Geschichte. Und wir werden gleich sehen, dass diese Zeilen, die wir gerade gehört und die ihr mitlesen konntet, dass die uns einen Spiegel vorhalten. Ich weiß nicht, ob das eben angenehm war, für euch da reinzugucken. Diese Zeilen halten uns einen Spiegel vor. Halten uns einen Spiegel vor, weil sie uns unser Grundmuster zeigen als Menschen. Und weil sie uns eine Erklärung dafür geben, warum alles in unserem Leben so ist, wie es ist. Weil sie das Wesen von Sünde beschreiben. Was meint die Bibel, was meint Gott, wenn er über Sünde spricht? Es ist ja schon fast schwierig, dieses Wort zu gebrauchen, in den Mund zu nehmen. Sünde bedeutet eigentlich Zielverfehlung. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Sünde ist nicht, das ist ein großes Missverständnis, glaube ich, Sünde ist nicht, etwas Böses zu tun, sondern Sünde ist, die Zielverfehlung besteht darin, dass wir etwas Gutes anstelle Gottes packen. Sünde ist nicht nur, dass wir was Böses tun, sondern dass wir etwas Gutes an die Stelle Gottes setzen. Und deswegen ist das immer ein Rückschritt, weil Gott perfekt ist. Und wenn wir das durch etwas Gutes ersetzen, ist das immer eine Rückwärtsbewegung. Und deswegen ist der Ansatz auch nicht, unser Verhalten zu ändern und an die Vernunft zu appellieren und an die Disziplin, sondern der Ansatz ist, dass unsere Herzen verändert werden von Gott. Und genau darum geht es. Was ist hier passiert eigentlich? Gottes perfekte Schöpfung erlebt diesen Zerbruch, erlebt diese totale Zielverfehlung und alles fängt mit einer sprechenden Schlange an. Plötzlich kommt hier eine vierte Stimme ins Spiel, die bis dahin noch nicht da war. Und das wirft Fragen auf, ganz klar. Wo kommt diese Stimme her? Was ist das, diese Schlange? Verlangt er jetzt im Ernst, dass ich an eine sprechende Schlange glaube? Gibt es eigentlich nur im Disney-Film. Und wie schon bei der Schöpfung, beim perfekten Anfang, tauchen wieder die Fragen auf, die wir 2015 in Deutschland mit unserem Hintergrund gerne beantwortet haben würden. Zu denen der Text aber leider gar nicht viel sagt, weil es nicht die Hauptsache in diesem Text ist. Aber worum geht es? Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig zu wissen, woher genau diese Stimme kommt. Ich glaube, es ist extrem wichtig zu wissen, dass es diese Stimme gibt. Und diese Stimme macht Stimmung gegen Gott. Diese Stimme macht Stimmung gegen Gott. Und da es nicht Gottes Stimme ist, also nicht die Stimme vom Schöpfer, muss es die Stimme von irgendeinem Geschöpf sein. Und das ist eine extrem wichtige Information, weil diese Stimme Kraft und Macht hat, aber nur begrenzte Kraft und Macht hat, weil sie zu einem Geschöpf gehört. Aber es reicht, um enormen Schaden anzurichten. Jeder Autofahrer weiß, was passieren kann, wenn man den Steinschlag in einer Scheibe zu lange ignoriert. Aus dem Steinschlag wird ein Riss, aus dem Riss werden viele Rissen, irgendwann fliegt einem die Scheibe um die Ohren, es kommt zum Unfall, kann zu einer Katastrophe kommen. Und diese Frage, die diese Schlange hier stellt, ist wie dieser kleine Steinschlag, aus dem sich ein Riss und die Zerstörung und letztlich die Katastrophe entwickelt hat. Diese eine übertriebene Frage stiftet so viel Misstrauen, wo vorher Vertrauen war, dass die beiden Menschen völlig verunsichert sind in ihrer Situation, obwohl es dafür objektiv eigentlich keinen Grund gibt. Sie hatten alles, was sie brauchten. Sie hatten alles, was sie gebraucht haben. Und dann kommt diese Frage, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinen der Früchten essen dürft? Das ist doch Quatsch, ihr werdet nicht sterben. Merkt ihr nicht, dass der euch an der kurzen Leine halten will? Merkt ihr nicht, dass der einfach nur verhindern will, dass ihr mehr wisst und zu viel wisst? Dem wollt ihr wirklich vertrauen? Diese Stimme, der Teufel, die Verkörperung des Bösen in Form der Schlange, sehr interessant. Sie verneint nicht die Existenz Gottes. Sie sagt nicht, es gibt keinen Gott. Er weiß genau, es gibt einen Gott. Was er versucht, ist, Unruhe zu stiften und die Menschen davon zu überzeugen, dass es keinen guten und keinen wohlwollenden und keinen vertrauenswürdigen Gott gibt. Da ist der Ansatz. Und damit ist die Basis für den Sündenfall gelegt. Diesen typischen Fall, der immer wieder eintritt, im Fall der Sünde. Etwas Gutes an die Stelle Gottes zu setzen. Etwas Gutem mehr und lieber zu vertrauen als dem Perfekten. Und schon wieder muss ich mich vor diesen Spiegel stellen, weil ich dieses Muster kenne. Wahrscheinlich haben wir alle noch nicht eine sprechende Schlange irgendwo getroffen. Aber wahrscheinlich kennt ihr den Tonfall ihrer Stimme, wenn sie dich fragt, was? Du glaubst an Gott? Ach so, ja klar, jetzt macht das Sinn, warum du das alles nicht darfst. Das ist doch Quatsch. Oder die Stimme, die häufig nachts bei mir kommt, mit Sorgen und Angst. Die sagt, was? Du reißt dir einen Hintern auf, guck doch, was bei rumkommt. Du bist völlig überfordert. Du weißt nicht mehr, was du machen sollst. Du kannst nicht schlafen. Ja, wo ist er denn? Der könnte doch jetzt eingreifen und dir den Schlaf schenken. Wo ist denn Gott und seine Hilfe? Oder die Stimme, die mir sagt, mit Autos hast du auch nicht viel Glück, was? Wie willst du den Schaden denn jetzt schon wieder bezahlen? Das Auto stellst du Gott zur Verfügung, was passiert, es geht kaputt. Merkst du nicht, was der für ein Spiel mit dir treibt? Diese Stimme will Vertrauen zerstören und die Basis für Zweifel legen. Vielleicht meint er das gar nicht so gut, wie ich immer dachte. Er will gar nicht, dass ich glücklich bin. Er will gar nicht, dass ich erfolgreich bin. Der gönnt mir eigentlich gar nichts. Eigentlich weiß ich, dass diese Beziehung außerhalb meiner Ehe nicht in Ordnung ist. Aber da ist doch dieser Reiz. Wieso eigentlich nicht? Und wenn ich es mir recht überlege, eigentlich weiß ich, dass die Wahrheit auf den Tisch muss, aber mit der Halbwahrheit komme ich im Moment eigentlich auch ganz gut durch, wenn ich es mir recht überlege. Eigentlich, aber warum ist das so? Weil wir der Lüge, Gott will uns willkürlich etwas vorenthalten, mehr glauben als seiner Zusage, ich will nur das Beste für dich. Woher kommt der Gedanke, dass es erfüllender ist für mich, Grenzen zu überschreiten, als mich an Gottes Regeln zu halten? Woher kommt das? Woher kommt der Gedanke, dass meine Hyperaktivität einen wichtigeren Beitrag dafür leistet, meine Sorgen zu regeln und alles unter Kontrolle zu haben, als Gottes Zusage, ich werde für dich sorgen? Woher kommt das? Es hängt damit zusammen, dass wir diese Lüge für wahr halten, für die Wahrheit halten. Und immer wieder habe ich in Diskussionen den Punkt gehört, ja, ist ja auch total fies von Gott, diesen Baum genau da in der Mitte des Gartens hinzustellen, den, von dem sie nicht essen dürfen, da hinzustellen, ist doch fies. Sie durften von allem anderen essen. Von allem. Was ist daran fies? Ich glaube, dass Gott diesen Baum genau da hingestellt hat, weil er Adam und Eva daran erinnern möchte, ich bin der Schöpfer. Alles andere ist meine Schöpfung für euch. Und der Schöpfer hat das Recht und ich glaube auch die Pflicht, die Regeln festzulegen, wie seine Schöpfung am besten funktioniert. Das passiert in ganz vielen anderen Bereichen von unserem Leben auch, die wir nicht in Frage stellen. Aber Gott ist fies hier. Ich glaube, erst im Nachhinein, wenn wir bereits der Lüge auf den Leim gegangen sind, sagen wir, ach guck doch mal, stimmt ja. Das ist ja auch echt fies, dass der das dahingestellt hat. Ich glaube, dieser Baum zeigt uns, wir sind Geschöpf, Gott ist der Schöpfer. Gott ist der König, wir sind Verwalter. Und in dieser Konstellation gibt es ganz natürliche Grenzen. Er weiß was, was wir nicht wissen. Er sieht Dinge, die wir nicht sehen. Er setzt den Rahmen, wie das ganze Ding gut funktioniert. Und wir sind von ihm abhängig. Das sind die Fakten. Und dieser Baum ist eine Erinnerung an diese Fakten. Und eine Erinnerung daran, dass den Menschen nichts gefehlt hat und sie trotzdem lieber die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben haben. Gott lässt diesen beiden Menschen die Freiheit. Ihr könnt entweder mir vertrauen, weil ich Gott bin und euer Leben in dem Bewusstsein leben, dass ich es leite, oder ihr könnt euch so sehr vertrauen, als hättet ihr euch das alles hier überlegt und ihr erkennt euch als Gott an. Ihr wollt selbst Gott sein. Gott wusste, wenn die beiden davon essen, dann werden sie nicht nur wissen, was gut ist und böse, was richtig und falsch ist, dann werden sie in ein Stadium kommen, wo sie selbst festlegen wollen, was gut und falsch und richtig und böse ist. Und das ist das Problem, dass Geschöpfe in dem Moment sich zum Schöpfer machen wollen. Etwas Gutes, was Gott gesagt hat, es war gut, der Mensch war sogar sehr gut, reicht aber trotzdem nicht, um das Perfekte auszutauschen. Warum hat Gott ihnen das eigentlich nicht besser begründet hier? Er hätte doch sagen können, aus den und den Gründen bitte nicht von diesem Baum essen. Ich glaube, Gott möchte unser Vertrauen und das Vertrauen der Menschen, ohne dass er uns eine Kosten-Nutzen-Rechnung gibt, die für uns Sinn macht. Ich glaube, Gott möchte unser Vertrauen, ansonsten wäre es nämlich Berechnung. Und das hat nichts mit Glauben zu tun. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gott mit diesem Baum die Menschen auch vor Überforderung schützen wollte? Ihr müsst gar nicht Gott sein. Hast du schon mal daran gedacht, wie viel dieser Baum über Gottes Wesen und seine Großzügigkeit aussagt? Er hat uns Verantwortung übertragen. Er gibt uns die Möglichkeit, ihm zu vertrauen. Und er gibt uns die Möglichkeit, ihm nicht zu vertrauen. Und diese Stimme sagt, nimm dir, was du kriegen kannst. Nimm mit, was geht. Greif zu und du wirst Dinge erleben, die du nicht für möglich gehalten hast. Und die Stimme behält recht, weil Gott recht hatte. Gott hat durch sein Wort geschaffen. Er hat gesagt und es ist passiert. In dem Moment, wo er gesprochen hat, ist es Realität geworden. Und bei diesem Wort setzt die listige Schlange an und macht dieses Wort, stellt sie in Frage und will so Gottes Plan und Gottes Liebesgeschichte unterbrechen. Und seit diesem Moment, seit den ersten zerbrochenen Herzen, seit diesem Zerbruch, der da stattgefunden hat, gibt es in jedem menschlichen Herzen diese Stimme, Gott liebt dich nicht. Dem musst du gar nicht vertrauen. Nimm, was du kriegen kannst. Und die beiden essen von der Frucht und werden wach und merken, das ist gar kein Traum, das ist ein Albtraum. Ich habe mich gefragt, warum ist die Welt nicht so, wie sie sein sollte? Warum macht uns das was aus? Ungerechtigkeit und Leiden und Krankheit. Wenn es doch schon immer so war und es zur Evolution dazugehört, dass sich immer nur der Beste durchsetzt und weiterentwickelt und das auf eine sehr brutale Art und Weise. Wenn es die Menschheit noch nie anders gekannt hat, woher kommt dann der Gedanke, hier stimmt irgendwas nicht? Der macht doch gar keinen Sinn, wenn das eine ganz natürliche Weiterentwicklung ist. Oder es war eben nicht schon immer so, sondern es gab einen Moment, wo ein totaler Zerbruch stattgefunden hat und wo etwas kaputt gegangen ist. Wo ein dramatisches, wo ein katastrophales Ereignis stattgefunden hat. Und vielleicht ist es gerade unsere Gottähnlichkeit. Hier sagt Gott, ich mache Menschen nach meinem Ebenbild, die mir ähnlich, gleich sind. Vielleicht ist es unsere Gottähnlichkeit, die dieses Gefühl auslöst, hier stimmt was nicht. Und ich glaube, dass hier die Antwort, und in diesem Text die Antwort auf diese Ahnung und auf unsere Fragen liegt. Eigentlich waren wir Menschen nämlich für ganz andere Umstände gemacht. Und unser Gefühl, dass hier was nicht stimmt, stimmt. Es ist Teil unserer DNA, Teil der Ebenbildlichkeit, Teil des Geschöpfseins. Was war der peinlichste Moment in deinem Leben? Ich will es nicht hören, aber ich sehe die Gesichter. Wo hast du dich so richtig geschämt? Wo hast du gedacht, Boden, tu dich auf, ich will hier nicht mehr sein. Es ist so peinlich. Oh, es ist unangenehm. Was war das? Scham ist so ein unangenehm intensives Gefühl, das ist unglaublich. Oh. Schlagartig verändert sich mit dem Biss in diese Frucht die Stimmung in diesem Garten, weil Scham eingezogen ist und Distanz eingezogen ist. Und Gott macht seine abendliche Runde durch sein perfekt geschaffenes Paradies. Und an diesem Abend machen die beiden Menschen zum ersten Mal etwas, was sie noch nie vorher gemacht haben. Sie verstecken sich. Der Zerbruch zwischen Gott und den Menschen hat stattgefunden. Und Gott fragt, wo seid ihr? Und Adam sagt, hier im Gebüsch. Und Gott sagt, wieso das denn? Und Adam sagt, ja, wir sind doch nackt. Und Gott sagt, das wart ihr bisher immer. Oh nein, ihr habt von der Frucht gegessen. Und dann kommt der Zerbruch zwischen den Menschen und er wird deutlich, indem Adam sagt, sie war's, die hat mir die Frucht gegeben. Und sie sagt, die Schlange war's, die hat mir das. Und die Schlange sagt gar nichts mehr. Sie muss nämlich nichts mehr sagen. Plötzlich ist Misstrauen da, wo vorher Vertrauen und Intimität war. Und aus dem kleinen Steinschlag dieser Frage hat sich eine Katastrophe entwickelt. Ab diesem Moment gibt es Disteln und Dornen und Unkraut und wir Männer leiden darunter, dass wir nie mit unserer Arbeit fertig sind, unsere Arbeit aber uns fertig macht. Unsere Frauen sehnen sich nach Zuwendung und Beziehung und bekommen Druck und Lösungsansätze. Eine Geburt tut seit diesem Moment weh. Die Schlange muss Dreck fressen. Ein Kapitel und eine Generation später, das erste Geschwisterpaar, was es auf dieser Welt gibt, bringt sich um. Das ist eine Katastrophe, was hier passiert ist. Und es wird immer schlimmer. Menschen fangen an, über andere zu urteilen, andere zu bewerten, sich mit anderen zu vergleichen, über andere zu richten. Ja, sie haben Gottes Platz eingenommen oder wollen das und können es nicht. Und Gott wusste in dem Moment, wo sie das machen und in dem Moment, wo die Beziehung zwischen mir und den Menschen kaputt geht, hat das Auswirkungen auf alles andere. Alles, was eigentlich für die Ewigkeit gemacht war, fängt ab diesem Moment an zu verrosten, zu verschimmeln, schwach zu werden, krank zu werden, alt zu werden, kaputt zu gehen, zu vertrocknen und zu sterben. Und an dieser Stelle, in diesem Moment, steht in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Gott startet mitten in diesem Chaos, im Zentrum der Katastrophe. Unmittelbar nach dem Zerbruch seinen Rettungsplan. Und ich musste an Karglas denken. Karglas repariert, Karglas tauscht aus. Was macht Gott als erstes in diesem Moment? Er macht den beiden Klamotten. Lauft doch nicht darum mit diesen lächerlichen Blättern. Ich mache euch Kleider aus Fell, damit ihr euch nicht mehr so sehr schämen müsst. Was macht er als zweites? Er beschützt sie davor, ewig diese Scham und diese Peinlichkeit aushalten zu müssen. Und er macht das, indem er sie aus dem Garten rausschickt. Und dieses Rausschicken als Teil der Strafe ist ein Teil der liebevollen Gnade Gottes, der sagt, dieses Elend müsst ihr euch nicht ein Leben lang antun. Und er beschützt sie davor, auch noch von diesem anderen Baum zu essen, das ewig aushalten zu müssen. Gott schickt sie raus, aber es war ihre Entscheidung. Das ist ganz wichtig festzuhalten. Und wir befinden uns hier auf Seite 3 der Bibel, noch ganz am Anfang von Gottes Geschichte mit der Welt und uns Menschen. Und hier hätte eigentlich ein Ende auftauchen können. Ende einer dramatischen Liebesbeziehung. Ein Drama. Aber Gottes Herz kann so nicht aufhören. Gottes Herz kann so nicht aufhören. Und er ergreift die Initiative. Er sagt, es wird nicht immer so bleiben. Ihr werdet nicht immer dieses Auf und Ab der Gefühle und der Krankheiten und das erleben müssen. Und zwar sagt er das in Vers 15, der Höhepunkt in diesem Bibeltext. Das ist nicht ganz leicht zu erkennen. Aber ich bin so froh, dass dieser Vers in der Bibel steht. Kapitel 3, Vers 15. Gott sagt zur Schlange, also zum Teufel, also zum Gegenspieler Gottes, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er, der Nachkomme der Frau, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Dieser Text ist ungefähr 3.500 Jahre alt. Er wurde geschrieben ungefähr 1.500 Jahre vor Jesus Christus. Hier. Und in diesem Vers auf der dritten Seite der Bibel steckt der Hinweis auf einen Nachkommen der Frau, der in eine Auseinandersetzung mit dem Bösen treten wird, eine Auseinandersetzung zur Wiederherstellung. Und zwar wird dieser Nachkomme von Eva dem Teufel den Kopf zertreten, also das Böse besiegen und überwinden, einen Ausweg und eine Rettung aufzeigen und in dieser Auseinandersetzung selbst Schaden nehmen, in die Ferse gestochen bekommen. Im dritten Kapitel, mitten in der absoluten Katastrophe, mitten in dem Zerbruch, mitten in der Ursache für alle unsere Probleme und Schwierigkeiten, wird uns nicht nur ein Spiegel vorgehalten, wird uns nicht nur was über den Grund von dem allen gesagt, sondern wir bekommen einen Hinweis auf einen Ausweg, auf die Rettung. Es wird einen Retter geben, der bei seinem Kampf gegen das Böse selbst Schaden nehmen wird für uns, um uns zu retten. Der Anfang dieser Katastrophe, der hat in einem Garten mit einem Baum stattgefunden. Der Ausweg der Katastrophe, die Rettung, die Wiederherstellung, findet in einem Garten, an einem Baum statt. Der Zerbruch hat stattgefunden bei tollsten Umständen und schönstem Wetter, strahlendem Sonnenschein. Die Rettung hat stattgefunden bei totaler Dunkelheit. Der Zerbruch hat stattgefunden im Garten Eden. Die Rettung hat stattgefunden im Garten Gethsemane und am Kreuz, einem Baum. Hier ist der Höhepunkt der Geschichte. Diese Stelle hier auf der dritten Seite der Bibel ist der erste Hinweis auf Jesus Christus am Kreuz, den Ausweg und die Rettung für alle unsere Probleme. Was für ein Gott in dem Moment der totalen Zerstörung, der absoluten Katastrophe, des größten selbstverschuldeten Chaos, hat er schon einen Ausweg parat. Im größten Unheil kommt er mit einem Versprechen für Heilung daher. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Gott hätte hier an diesem Punkt sagen können, ich mache Schluss, sowas muss ich mir nicht antun. Das ist doch albern mit euch. Wie im Kindergarten. Aber nein, er hat hier gesagt, ich schreibe diese Liebesgeschichte weiter. Und zwar bis zum Ende. Bis zu uns. Und du bist heute hier, weil Gott dich mit seiner Liebe schon erreicht hat oder weil Gott dich vielleicht heute mit seiner Liebe erreichen möchte. Und wenn du Gott schon gefunden hast, dann nur, weil er nach dir gesucht hat. Wo bist du, mein Adam? Die gute Nachricht für heute, für uns, heißt, es gibt einen Ausweg, weil es einen Retter gibt. Kein Mensch ist dazu verdammt, Lüge und Not und Verzweiflung und Elend und Krieg und Krankheit und Einsamkeit und Scham und Peinlichkeit darin stecken zu bleiben. Es gibt einen Retter der Heilung und der Versöhnung und der Vergebung und der Erneuerung und der Wiederherstellung bringt, und dieser Retter heißt Jesus Christus. Gott ist ein suchender Gott. Hier sagt Gott, wo bist du, Adam? Und Jesus Christus ist in dieses Chaos gekommen und hat gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen. Und nicht nur zu suchen, sondern um zu retten, was verloren ist, was das Ziel verfehlt hat. Und damit hat Jesus vor 2000 Jahren angefangen, in Israel, für eine kurze Zeit. Durch seinen Tod am Kreuz hat er die Beziehung zu Gott wiederhergestellt und hat die Schöpfung und uns Menschen wieder mit Gott versöhnt. Er hat den Tod erlitten, den wir auf dieser Ebene eigentlich verdient haben. Und er hat das Leben gelebt, zu dem wir, wie Adam und Eva, nicht in der Lage sind zu leben. Und deswegen wird Jesus im Neuen Testament als der zweite, der neue Adam bezeichnet. Durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch einen anderen Menschen, Jesus Christus, hat Gott die Sünde wieder beseitigt und kann jetzt wieder sagen, wenn ich euch sehe, sehr gut. Wie toll. Gut. Zu Adam und Eva hat Gott gesagt, wenn ihr mir gehorsam seid, werdet ihr leben. Zu Jesus hat Gott gesagt, wenn du mir gehorsam bist, wirst du sterben, damit die wieder leben können. Statt von dem Baum zu essen, hat Jesus sich an den Baum hängen lassen, kreuzigen lassen. Und deswegen kann Gott sich wieder an uns freuen, weil er uns durch das Kreuz und durch das, was Jesus getan hat, anschaut und sagt, wieder sehr gut geworden. Der perfekte Mensch hat so gelebt, wie Adam und Eva das nicht geschafft haben und wie wir es auch nicht schaffen. Und deswegen hat er das für uns so gelebt. Und das ist der Weg, den Gott anbietet, um uns durch unsere dunklen Phasen, durch Krankheit, durch Verzweiflung, durch Not, durch Flucht durchzuleiten. Und ich sage euch, es ist ganz schön schwierig, sich nur darauf zu verlassen und ruhig zu werden und dem zu vertrauen. Das ist nicht leicht. Und so und deswegen hat Gott vor 2000 Jahren durch Jesus diese Bewegung angefangen, die bis heute anhält. Er hat sich um Kranke gekümmert. Er hat Menschen eingeladen, die kein Mensch sehen wollte. Er hat Menschen gesund gemacht. Er hat sich mit Fremden an einen Tisch gesetzt. Er hat sich um Menschen gekümmert, die alle anderen weggeschickt haben. Er hat Machtmissbrauch aufgedeckt. Er hat die Schwachen hochgehoben und hat den Starken ihre Grenzen aufgezeigt. Und da wird deutlich, Glaube ist nicht nur was Geistliches, sondern Glaube ist was ganz, 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 ganz Praktisches. Es geht Gott um eine umfassende Erneuerung dieser Welt. Und was Jesus 3 Jahre in Israel selbst gemacht hat, hat er dann an alle seine Nachfolger weitergegeben. Und er hat gesagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wir können die Schöpfung nicht retten. Wir müssen sie auch nicht retten, Gott hat sie gerettet. Aber Gott schreibt seine Liebesgeschichte mit dieser Welt weiter und es ist wichtig, dass wir unseren Platz in dieser Geschichte finden. Wir sind gesandt, um Not zu lindern. Wir sind eingeladen, Fremde einzuladen. Wir sind eingeladen, zu heilen und Wunden zu verbinden, zu trösten, mit den Weinenden zu weinen, mit unseren Finanzen andere zu unterstützen, die dies nötiger haben als wir, unsere Gaben, unsere Ressourcen einzusetzen, eingebunden in unseren Alltag und nicht losgelöst von Alltag und Glaube. Nein, es gehört zusammen. Und wir können das Beste teilen, was wir haben, die Botschaft davon, dass es einen Retter gibt. Adam und Eva haben die falsche Entscheidung getroffen. Es hatte fatale Folgen. Wir leben heute auf dieser Seite, hier. Da leben wir, mit dem Kreuz und mit der Gnade im Rücken, die uns anfeuert. Wir wissen so viel mehr, als die hier noch wussten oder schon wussten. Und das ist hilfreich für unsere täglichen Entscheidungen. Auf wen oder was verlasse ich mich? Wir haben Gottes bestätigende Liebe im Rücken. Und das hilft bei den Entscheidungen. Lebe ich für mich? Gebe ich mein Geld für mich aus? Kümmere ich mich um mich? Oder lebe ich für andere und gebe und werde großzügig und setze mich ein? Was mache ich mit meiner Zeit, meinem Geld, meinem Job, meinem Haus, meinem Garten, meinem Auto? Benutze ich das für mich oder stelle ich es zur Verfügung? Kirche ist von Gott initiiert als eine Bewegung von Menschen für das Gute. Das ist die Berufung für Gemeinde. Unperfekte und total unterschiedliche Leute, die aufgrund ihrer Begegnung mit Jesus und der Heilung und der Veränderung, die sie durch Jesus in ihrem Herzen erfahren haben, mit ihren Mitmenschen und mit ihren Mitteln anders umgehen. Und deswegen heißen wir, weil wir das wollen, mittendrin, in all dem Elend, in all den Fragen, in all bla bla bla, mittendrin, Kirche für die Stadt. Das wollen wir. Und wir versuchen nicht an unser Verhalten und nicht an unsere Disziplin und nicht an unser Gewissen zu appellieren, sondern uns zu erinnern, dass unsere Herzen verändert sind. Und so wird Kirche zum Hoffnungsträger für die Stadt, für all die Situationen, in denen wir leben. Und diese Hoffnung hat ein konkretes Gesicht, nämlich deins und meins. Und diese Hoffnung aus den veränderten Herzen hat konkrete Arme und Beine, nämlich deine und meine. Für unsere Situation und für unsere Stadt. Ich möchte schließen mit einem Zitat, was ich euch auf Seite 7 abgedruckt habe, von N.T. Wright, einem anglikanischen Bischof, der hat es schön in einem Text zusammengefasst. Er hat gesagt, das Fundament steht, der Garten ist angelegt, die Melodie ist komponiert, die Mächte und Gewalten, die uns in der Trennung von Gott sein ließen, sind überwunden. Unsere Aufgabe ist es nun, das Haus aufzubauen, den Garten zu pflegen und die Melodie auch zu spielen. Die Menschheit ist bis heute im Exil, ausgeschlossen aus dem Garten, ausgeschlossen aus dem Haus und mit Lärm bombardiert statt mit Musik. Unsere Aufgabe besteht darin, in Wort und Tat zu verkündigen, dass das Exil vorbei ist. Taten zu tun, die von Heilung und Vergebung sprechen und mutig zu agieren in Gottes Welt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Unsere Aufgabe ist es, erkennbare Wege zu finden, die Dinge anders zu tun, Fahnen einzuschlagen in fremdem Grund und Zeichen aufzustellen, dass es eine andere Art gibt, Mensch zu sein. Machst du mit?